Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Triple Double. Der NBA Talk. Auf meinsportpodcast.de.
Die Houston Rockets legen einen seltsam leblosen Auftritt hin und ja, überreichen den LA Lakers quasi Spiel 4 in der Serie der Conference Semifinals in der Western Conference. Das war das einzige Spiel in der NBA letzte Nacht, aber wir wollen nachher nochmal auf Spiel 7 der Boston Celtics gegen die Toronto Raptors nach vorne gucken und ob es vielleicht schon eine Entscheidung in der anderen Serie gibt, die heute Nacht stattfinden wird, die der LA Clippers gegen die Denver Nuggets. Über das Spiel letzte Nacht spreche ich mit einem unserer NBA-Experten. Dieses Mal ist es Patrick Rebin. Hallo Patrick.
Grüß dich, Andreas.
110 zu 100 heißt es für die LA Lakers. 3 zu 1 steht es in der Serie. Das ist jetzt nicht unbedingt das Überraschendste. Was überraschend ist, meiner Meinung nach, ist, dass die Houston Rockets ein wunderbares Spiel 1 hingelegt haben und seitdem nichts mehr auf die Kette kriegen. Und vor allen Dingen die ersten drei Viertel in der letzten Nacht, die waren merkwürdig leblos. Was war da los?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Es gibt tatsächlich eine Erklärung dafür, die zumindest mal, ich sage jetzt mal, sehr, sehr wahrscheinlich ist, ja. Also zum einen mal konnten sich die Lakers halt ganz auf ihren Mitarbeiter des Monats, nämlich Anthony Davis, verlassen. Der konnte wirklich überzeugen, hatte 29 Punkte und 12 Rebounds im Köcher. Und ja, LeBron James, der war zwar nicht für allzu viele Punkte gut, schrammte dafür aber tatsächlich nur um einen Assist am Triple-Double vorbei. 16 Punkte, 15 Rebounds und 9 Assists für ihn. Und ja, die andere Erklärung ist, ja, dass das Spiel so ein bisschen eine Quittung für den Small Ball der Houston Rockets war. Den kannst du nämlich zwar spielen, aber gegen große Teams, die beispielsweise einen Anthony Davis mit in ihren Reihen haben, wird es halt exorbitant schwerer, wenn du Small Ball spielst. Die Lakers, die konnten die Rockets mit 52 zu 26 out-rebounden. Und ja, mit nur halb so vielen Rebounds wie der Gegner wird dann auch das Gewinnen durchaus schwer. Und auch die Scoring-Machine der Rockets, die stotterte so ein bisschen. James Harden 21 Punkte, Russell Westbrook 25 Punkte, weil jetzt beides nicht so die krasse Punkteausbeute, zumal man bedenken muss, dass James Harden die grandiose Quote von 18,2% aus dem Feld aufgelegt hat. 2 von 11 Würfen fanden ihr Ziel bei James Harden. Und auch von der 3 lag Harden bei lediglich 16,7% und bei 1 von 6 Treffern. Und das ist auch, wenn wir uns das Scoring generell mal anschauen, ja. Die Houston Rockets wurden outscored mit 62 zu 24, mit Punkten in the paint, ja, 17 und 3 bei Second Chance Punkten und 19 und 2 bei Fast Break Punkten. Also das ist wirklich ein meilenweiter Unterschied, den wir hier gesehen haben zwischen den Rockets und den Lakers. Und ja, auch wenn es der Endscore vielleicht doch ein bisschen anders suggeriert, sind ja doch nur 10 Punkte Unterschied, waren die Houston Rockets einfach chancenlos, vor allem natürlich aufgrund ihres Scorings. Ja, zu klein, zu langsam und James Harden vor allem zu ungenau. Die Lakers, die mussten mit 23 Punkten in Führung gehen, dass die Rockets Offense im vierten Viertel dann endlich mal so ein bisschen zumindest aufwachte. 18 und 2 Run der Rockets, Corner 3 von Westbrook, Steal, Freiwürfe von James Harden auf 103 zu 96 ran. Allerdings, ja, arg viel näher sollten die Rockets dann auch nicht mehr kommen. Score Davis, Dreier Caruso und das Ding war durch. Für LeBron James Teams bedeutet ein 3-1 eigentlich tatsächlich den sicheren Sieg. Er steht bei 13-0, wenn er mit seinem jeweiligen Team 3-1 führt und bei 36-10, wenn er 3 Siege einfahren konnte nach dem dritten Sieg. Die Rockets, die sind mit ihren 26 Rebounds tatsächlich, also 26 Rebounds weniger als der Gegner, tatsächlich Rekordhalter in diesen Playoffs. Nur die Pacers, die konnten ebenfalls 26 Rebounds weniger nur erzielen als die Heat in dem Fall in Runde 1. Und die Rockets, ja, die müssen zurzeit auch noch ohne Daniel House auskommen. Es wird nämlich gerade von der NBA untersucht, ob er die Bubble-Regeln verletzt hat.
Die Houston Rockets haben, glaube ich, in der ersten Halbzeit haben sie 11 oder 12 Field Goals gebracht. Russell Westbrook hat hinterher gesagt, so können wir nicht auftreten. James Harden hat hinterher gesagt in der Pressekonferenz, er wüsste nicht, warum die Mannschaft in den ersten drei Vierteln so leblos aufgetreten ist. Noch nie hat ein Team unter Mike D'Antoni in einer Halbzeit so wenig Field Goals gehabt. Das war eine Katastrophe sondergleichen für ein Team wie die Rockets, die für die das ja fast schon ein Must-Win-Game war, um nicht hier völlig hoffnungslos zurückzulegen. Das ist eine unerklärliche Leistung gewesen.
Naja, ganz so unerklärlich, wie gesagt, war es gar nicht. Das Problem ist halt einfach der Small Ball. Klar, Small Ball ist an sich eine coole Idee, aber du musst halt eben als Coach, und das rechne ich dann tatsächlich in dem Fall auch D'Antoni an, musst du dann halt eben auch variabel sein, sage ich mal, und halt eben die Möglichkeit haben, ein großes Line-Up aufs Feld zu bringen, weil du halt gerade gegen Teams wie die Lakers, die ja relativ groß sind, ich meine, LeBron James ist relativ groß, Anthony Davis ist sehr, sehr groß, dann musst du halt einfach auch die Möglichkeit haben oder es zumindest mal in Betracht ziehen, auch mal ein größeres Team aufs Feld zu schicken, weil ansonsten gehst du halt, wie wir es ja jetzt in dem Spiel gesehen haben, einfach völlig unter. 26 Rebounds weniger, ja. 52 zu 26 und wenn du halt nun mal absichtlich klein spielst und das dann aus Trotz oder warum auch immer aus Prinzip so beibehältst, obwohl du merkst, dass du eben mit diesem kleinen Team keinen Stich siehst, dann tut's mir leid. Ja, das ist in dem Fall, wie gesagt, definitiv auch Mike D'Antoni anzurechnen und natürlich, wie ich schon gesagt habe, die Quoten von James Harden sind halt überhaupt nicht das, was man von einem Superstar in diesen Sphären, sage ich mal, erwarten kann.
Aber sie haben ja erfahrene Leute und sie haben ja auch erfahrene große Leute dann noch auf der Bank. Tyson Chandler zum Beispiel ist überhaupt kein Faktor für die Houston Rockets. Wenn ich mir das angucke, Luke Mbah-Moute ist auch 2,3 Meter groß. Die Mark Carroll kann sich auch unter einem Korb behaupten, auch wenn er nicht der Größte ist. Fehlt dann das Vertrauen von Mike D'Antoni zu seinen Big Men? Und, oder will er sie nicht reinschmeißen, weil sie halt vorher auch nicht gespielt haben?
Das könnte tatsächlich ein Grund sein. Ich meine, wenn wir uns das mal angucken, Luke Mbah-Moute 0 Minuten, Amari Carroll 0 Minuten und Tyson Chandler auch 0 Minuten. Heißt, die haben wirklich überhaupt gar nicht gespielt. Und das halt wirklich in so einem Spiel, wo du einfach auch merkst, beziehungsweise merken solltest, als ein Coach wie Mike D'Antoni, der jetzt ja auch wirklich kein Rookie-Coach ist, kein unbekannter Coach ist, der schon viele Playoffs gespielt hat, solltest du durchaus in der Lage sein zu merken, dass es mit deiner Aufstellung, so wie du ins Spiel gehen wolltest, nicht funktioniert. Und dann musst du halt eben umstellen. Aber das ist halt, wie du schon gesagt hast, natürlich kann sein, dass er sich gedacht hat, gut, wir haben kaum gespielt jetzt bisher die Saison, lass mal das mal lieber, vielleicht klappt es ja nicht. So, ne? Aber sorry. Aber wenn du so tief bist, wie die Rockets das jetzt gegen die Lakers waren, punktemäßig, wenn du merkst, dass du halt wirklich aufgrund des Größenunterschiedes gerade verlierst, weil du einfach outgeremodelt wirst wie nichts, dann ist es halt auch mal an der Zeit, dass du Spieler reinschickst, die vielleicht bislang nicht so viel gespielt haben, einfach nur, dass du diese Größenvorteile ausgleichst, ja. Und ich meine, gerade wenn wir uns die Spiele angucken, Tyson Chandler ist kein Rookie, ist kein neuer Spieler. Ja? Der Typ hat auch Erfahrung wie Sau. DeMarre Carroll hat auch sehr, sehr viel Erfahrung schon gemacht in der NBA. Vielleicht nicht ganz so viel Playoff-Erfahrung, aber zumindest schon viel NBA-Erfahrung. Also es ist jetzt nicht so, dass sie da irgendwie drei Taco Falls auf der Bank sitzen hätten, die halt verdammt coole Spieler sind, eine verdammt geile Größe mitbringen, aber halt einfach verdammt unerfahren sind. Nur Liebe für Taco Fall übrigens an der Stelle. Aber es sind halt einfach erfahrene Spieler, die dort auf der Bank sitzen. Und von diesen Spielern solltest du bei einem Team wie den Houston Rockets dann auch eben erwarten können und erwarten müssen, dass sie in diesen Momenten sich zeigen, was sie drauf haben. Und du solltest halt, wie gesagt, von einem Coach erwarten können, dass er diese Adjustments vornimmt, wenn er merkt, dass sie aufgrund der Größenverhältnisse verlieren.
Die Houston Rockets liegen 1-3 zurück. Gibt es noch einen Weg zurück in die Serie?
Schwierig. Also ehrlich gesagt sehe ich momentan nicht wirklich den Weg zurück in die Serie. James Harden, ja gut, er kann für seine 30, 40 Punkte gut sein, aber sein Problem ist halt einfach seine Genauigkeit. Haben wir jetzt auch in diesem Spiel wieder gesehen. Zwar, klar, natürlich über 20 Punkte gemacht, aber halt ja grandiose Quoten. 16,7% von der 3, 18,2% aus dem Feld. Das ist keine auch nur annähernde MVP-Leistung von James Harden und dafür, dass er halt jedes Jahr in der MVP-Diskussion mit drin ist, sollte man die schon von ihm erwarten können, zumal in einem Spiel in den Conference Semifinals. Und auch so, Mike D'Antoni muss umstellen, ganz klar. Und ich meine, er hätte jetzt zum Beispiel in diesem Spiel auch ohne, dass die Erfahrung in dieser Saison bei Bahamute, bei Chandler oder bei dem Murray Carroll zum Beispiel da war, hätte er sie zumindest mal reinwerfen können, dass sie ihre Spielzeit sehen und dann im nächsten Spiel zumindest mal mit einem halben Spiel Erfahrung mehr auch aufstellen können, auch bringen können, endlich diesen Small Ball beerdigen können, zumindest für diese Serie gegen die großen Lakers. Und ja, damit vielleicht noch eine Chance haben, aber vor allem, wenn Mike D'Antoni wieder mit Smallball an die Sache rangeht, dann brauchen die eigentlich gar nicht auf den Court zu gehen. Also es bringt halt einfach nichts, zumal die Lakers sie ja mittlerweile durchschaut haben. Ich meine, ja, sie haben Spiel 1 gewonnen, aber mittlerweile haben die Lakers sie durchschaut und dementsprechend, ja, schaut es schwierig aus.
Die Houston Rockets müssen in der Nacht von Samstag auf Sonntag dann wieder ran gegen die LA Lakers. Dann geht es um Spiel 5. Heute Nacht gibt es Spiel 5 der Denver Nuggets gegen die LA Clippers und Spiel 7 der Boston Celtics gegen die Toronto Raptors. Und ich habe schon mal gesagt, Patrick Rebin, unser NBA-Experte, ist Boston Celtics-Fan. Und wie sehr zitterst du vor diesem Spiel 7?
Ich muss mir mal nochmal die Ref-Ansetzung angucken. Dann kann ich entscheiden, wie viel ich davor zitter. Nein. Ich muss sagen, ja, natürlich, es war irgendwo verdient, was die Toronto Raptors gezeigt haben in dem Spiel, war gut, zumindest hinten raus. Sie haben sich verdient aus dieser Drought rausgespielt und vor allem natürlich auch, dass sie von 0-2 wiedergekommen sind, gar keine Frage. Aber die Celtics sind in meinen Augen overall das bessere Team. Die Raptors sind sehr, sehr abhängig davon, wie Kyle Lowry spielt. Pascal Siakam zeigt bisher nichts in der Bubble, was tatsächlich sehr, sehr enttäuschend ist, weil ansonsten war Pascal Siakam ja immer der krasse Typ bei den Raptors, sage ich mal, der Go-To-Guy bei den Raptors. Deswegen, ja, ist schwierig zu sagen. Allerdings muss ich halt auch ehrlicherweise sagen, mittlerweile hat übrigens die NBA auch selber gesagt, dass es zwei kritische Fehlentscheidungen gab beim Spiel der Boston Celtics oder beim Spiel 6 der Boston Celtics gegen die Toronto Raptors. Das war eben zum Beispiel das Foul an Kemba Walker an seinem oder auf seinen Buzzer, auf seinen Game-Winner im letzten Viertel. So gab es halt wirklich viele kritische Entscheidungen gegen die Boston Celtics im Spiel und wiederum andere Entscheidungen, die sehr, sehr lapidar gepfiffen wurden für die Toronto Raptors. Und man hat es gesehen, dass die Celtics wirklich angefressen waren. Allen voran Marcus Smart, der sich ja dann, wie gesagt, mit Norman Powell nach dem Spiel noch ein kleines Wortgefecht geliefert hat und beide von ihren jeweiligen Teammates getrennt werden mussten. Also Marcus Smart wird definitiv heiß sein heute Nacht. Und ich könnte mir vorstellen, so wie sich Marcus Smart bisher zeigt, dass er uns wirklich eine MVP-like Performance abliefert da heute Nacht. Und dann kommt es eben darauf an bei den Celtics, wie die anderen spielen, ja, wie ist ein Jason Tatum heute Nacht drauf, wie ist ein Jaylen Brown heute Nacht drauf, kann Kemba Walker das, was er schon in anderen Spielen gezeigt hat, wieder reproduzieren und besser spielen, vor allem als im letzten Spiel, denn letzten Endes haben es die Celtics, natürlich waren diese Calls mies, ja, gar keine Frage, aber du verlierst das Spiel nicht wegen schlechten Calls. Du verlierst das Spiel, weil du einfach davor schlecht spielst.
Aha.
Und dann auf diese Calls angewiesen bist letzten Endes. Und das müssen die Celtics halt einfach besser machen. Natürlich ist es ärgerlich, wenn du die Chance hast zu gewinnen und dann dir die Chance genommen wird, in Anführungszeichen, durch einen solchen schlechten Call. Aber das darf niemals der Grund sein, warum du verlierst. Denn davor muss schon mal irgendwas schiefgelaufen sein, dass du überhaupt auf diesen Call angewiesen bist, dass du nicht mit 20 Punkten führst, so in Anführungszeichen.
Wir werden es sehen, dass ob Spiel 7 jetzt besser geführt wird von den Boston Celtics oder ob es am Ende dann wieder heißt, der Schiedsrichter hat uns verpfiffen. Das müssen wir sehen. Die Boston Celtics und die Toronto Raptors spielen Spiel 7 in der kommenden Nacht. Die Clippers, ziehen die das durch in 5 Spielen?
Ja.
Ja?
Ja, ich denke schon. Also ich meine, keine Ahnung, so es ist ein Kawhi Leonard reicht anscheinend ja schon. Also insofern, die Clippers sind einfach das bessere Team als die Denver Nuggets. Wenn Paul George mal wieder ein bisschen mehr aufzieht, dann sehe ich überhaupt keine Chance für die Denver Nuggets. So brauchen sie wirklich eine sehr, sehr gute Performance, sowohl von Jamal Murray als auch von Nikola Jokic. Und dass beide zusammen performen, das sehe ich gerade nicht so ganz, ehrlich gesagt. Gab es auch schon, gar keine Frage. aber ist halt eben auch die Seltenheit. Meistens performt entweder Jokic oder Jamal Murray wirklich gut. Aber einer alleine wird halt nun mal nicht reichen, weil die Clippers sind einfach das in der Tiefe gesehen bessere Team. Du hast, wie gesagt, Paul George, du hast einen Kawhi Leonard, du hast einen Montrezl Harrell und so weiter und so fort. Six Man of the Year übrigens, Montrezl Harrell. Deswegen glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass die Denver Nuggets da eine ernsthafte Chance haben. Ich würde mich für sie freuen. Ich bin ja auch immer so ein bisschen Fan von Underdogs und die Denver Nuggets sind, obwohl sie jetzt schon die letzten beiden mindestens Jahre sehr gut spielen, immer noch so ein bisschen der Underdog irgendwie gefühlt, weil halt seit Kenneth Faried damals nicht mehr arg viel kam. Aber trotzdem glaube ich ehrlich gesagt nicht dran, dass die Denver Nuggets das nochmal drehen können und vor allem auch nicht, dass sich die LA Clippers die ersten Conference Finals in ihrer Franchise-Geschichte da so einfach vermasseln lassen und natürlich auch das, ja, Schwesterduell sozusagen zwischen den Lakers und den Clippers sich nehmen lassen, denn das wird richtig krass.
Das wäre wirklich krass. Patrick, ich danke dir für deine Einschätzung. Das war die neue Ausgabe von Triple Double auf meinsportpodcast.de. Danke, Patrick.
Sehr gerne.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Triple Double, der NBA Talk auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.